Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Es ist die Fortführung von unserer Reise zum Chan-Buddhismus. Das ist immer die Frage, wo beginnt man? Wir beginnen so ein bisschen mit dem Blick, wie wir Buddhismus interpretieren und woher unsere Interpretation kommt und was so für uns die Hauptkonzepte sind, zumindest in meiner Lesart. Ich möchte in Burma beginnen mit Mahasi Sayadaw. Den kennen wir im Prinzip schon. Das war der berühmteste Meditationslehrer in Burma. Der ist der hieß Ministerpräsident Nu. Das war der Ministerpräsident von Burma nach der Unabhängigkeit, so 1945, 50 in dieser Größenordnung. Und dort wurde er von dem Ministerpräsident Nu gebeten, ein Meditationszentrum zu leiten. Das heißt, er hat wesentlichen Einfluss in Burma gehabt. Was für uns interessant ist, ist, dass einige wichtige, ich sage jetzt mal, Interpretationslinien auf ihn basieren. Und die Interpretationslinie, die ich mir heute anschauen möchte, ist die, die den deutschen Buddhismus maßgeblich beeinflusst hat. Die beginnt mit Jnana Tiloka. Den kennen wir auch schon. Das war der als erster Deutscher und ich glaube dritter Europäer buddhistischer Mönch in Asien geworden ist. Für uns ist es jetzt interessant, seinen Hauptschüler oder Nachfolger uns anzuschauen. Das war Jnana Ponika. Der ist deswegen interessant, weil er Meditation studieren wollte oder meditieren wollte oder richtig meditieren lernen wollte. Und dann Jnana Tiloka hat sein Kloster in Sri Lanka gehabt und der Jnana Ponika hat niemanden gefunden, der ihn unterrichten könnte in Sri Lanka. Daraufhin ist er nach Burma gefahren zu Mahasi Sayadaw und hat dort seine Meditationsausbildung gemacht und hat diesen Ansatz im deutschsprachigen Raum bekannt gemacht. Er hat einen Klassiker geschrieben, Geistestraining durch Achtsamkeit, und das ist irgendwann in den 50er Jahren rausgekommen, ein Vorläuferbuch von dem, und das ist so 50er, 60er Jahre rausgekommen. Das ist deswegen wichtig, weil er dort diese Technik beschreibt und das Spezielle an der Vipassana-Technik von Mahasi Sayadaw ist das Benennen, das heißt, dass man jedes Phänomen bei der Meditation benennt. Wenn ein Gedanke auftaucht, benenne ich den Gedanken als, da ist ein Gedanke. Wenn ein Gefühl auftaucht, benenne ich das Gefühl, da ist ein Gefühl. Wenn ich Atembetrachtung mache, dann kann ich den Atem benennen. Das heißt, beim Ausatmen kann ich benennen, ausatmen. Beim Einatmen kann ich benennen, einatmen. Oder wenn ich achtsames Gehen übe, kann ich innerlich sagen, heben, vor, senken und dann absetzen. Das ist das Spezielle an dem Ansatz von Mahasi Sayadaw und das hat der John Kabat-Zinn ja auch übernommen. Die Tradition, die auf Jnana Ponika dann aufsetzt, in der deutschen Rezeptionslinie des Buddhismus, ist das die Ayakema. Die war auch in Sri Lanka bei Jnana Ponika und sie bezieht sich sehr stark auf den Ansatz von Jnana Ponika. Um die Folge weiterzumachen, ist eine der von der Ayakema autorisierten Lehrerinnen ist die Ursula Lyon, von der ich ja dann auch autorisiert worden bin. Das Spezielle ist einerseits diese Meditationstechnik oder Vipassana-Technik des Benennens, was also auf Mahasi Sayadaw geht, und andererseits die Interpretation des Buddhismus und die spezifische Interpretation, die also über diese Linie von Jnana Tiloka, Jnana Ponika, Ayakema und Ursula Lyon geht, ist die Interpretation der Texte des Buddhismus. Und da gibt es eine sehr starke Konzentration auf die vier edlen Wahrheiten. Das ist das Grundkonzept, was auch von der österreichischen buddhistischen Religionsgemeinschaft so übernommen wurde, dass der Buddhismus über die vier edlen Wahrheiten definiert wird. Ich habe jetzt zur Erinnerung nochmal die vier edlen Wahrheiten mitgebracht. Kann sie jeder eins nehmen. Das brauche ich selbst. Das ist deswegen wichtig, weil in asiatischen Ländern, also zum Beispiel im tibetischen Buddhismus, wenn man Tibeter fragen würde, was denn jetzt der Buddhismus ausmacht, dann würden die nicht sofort sagen, die vier edlen Wahrheiten, sondern die haben ganz andere Konzepte im Vordergrund. Oder auch im klassischen Zen-Buddhismus in Japan würde niemand sagen, die vier edlen Wahrheiten sind das Grundkonzept, sondern die sagen, Satori ist das Grundkonzept oder Gensho oder Sazen oder was auch immer. Aber das ist, glaube ich, ein Spezifikum, was sich in der westlichen Rezeptionslinie so manifestiert hat und was also bei uns im deutschsprachigen Raum über diese Personen gelaufen ist. Was sind die vier edlen Wahrheiten? Das kennt er ja schon. Die erste edle Wahrheit ist, so wie wir Leben wahrnehmen, ist es unbefriedigend, frustrierend, ungenügend, leidhaft. Also der Begriff Dukkha taucht da auf. Das ist so dieses Konzept wie bei einem Arzt. Die erste edle Wahrheit ist die Krankheit. Unsere Unzufriedenheit, unsere Frustration, Stress. Interessanterweise, John Kabat-Zinn übersetzt den Begriff Dukkha mit Stress. Und da haben wir die Verknüpfung zu Stressbewältigung, also in einer tieferen Bedeutungsebene. Und die zweite Wahrheit ist die Diagnose. Woher kommt der Stress? Woher kommt der Druck? Woher kommt die Frustration, die Unzufriedenheit? Die Antwort innerhalb des buddhistischen Konzeptes ist, es kommt aus unserer Gier nach Dingen, nach Konzepten, es kommt durch unser Anhaften an Dingen, es kommt durch unsere Aggression und die Ursache für all diese Varianten ist unsere Verwirrung. Das ist zweite edle Wahrheit, Ursache des Leidens. Die dritte edle Wahrheit, jetzt im medizinischen Kontext, wäre das die Definition von Gesundheit. Wie würde man Gesundheit definieren? Und da gibt es den Begriff im Pali-Kanon Nirvana bzw. Nibbana eigentlich, weil Nirvana ist Sanskrit, aber das ist der bekanntere Begriff. Dort wird dieser Gesundheitszustand des Menschen derweise beschrieben, dass er frei ist von Gier, frei ist von Aggression und Hass und frei ist von Verwirrung. Der Begriff Nirvana heißt im Umgangssprachlichen, bedeutet er Ausblasen, es bezieht sich auf eine Flamme, Ausblasen. Ein Begriff für die Gier ist das Feuer, was in uns brennt und die erweiterte Übersetzung heißt, dass diese Gier, der Hass und die Verblendung ausgeblasen werden. Die vierte edle Wahrheit ist die Therapie im medizinischen Modell und das ist der achtfache Pfad. Da habe ich auch so ein kleines Ding mitgebracht. Vom achtfachen Pfad gibt es unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten. Und ich habe mal die älteste, bekannteste deutsche Interpretationsweise mitgebracht. Das ist Jnana Tiloka. Ja, der hat viele Texte, also aus dem Pali-Kanon, übersetzt und der hat ein kleines Büchelchen geschrieben bzw. zusammengestellt, das Wort des Buddha. Und das ist nichts anderes als eine Zusammenstellung von den Pali-Texten oder aus dem Pali-Kanon zu den vier edlen Wahrheiten. Das Interessante an diesem Büchelchen ist, und das findet man dann in der älteren Literatur, weil das ist 1904 oder 1905 rausgekommen, 1906, ja, also schon über 100 Jahre alt, da findet man dann, zugnehmend auf den achtfachen Pfad, da findet man bei jedem dieser Beschreibung der acht Pfadglieder, er gibt da immer die Überschrift erste Stufe für die rechte Erkenntnis oder rechte Sichtweise, zweite Stufe rechte Einstellung, dritte Stufe rechte Rede, vierte Stufe rechtes Handeln und so beschreibt er das in so einem Stufenmodell. Und das hat dazu geführt, dass man lange den achtfachen Pfad als ein Stufenmodell, also als ein aufbauendes Modell interpretiert hat. Man beginnt bei dem Aspekt der Weisheit und zur Erinnerung, also diese acht Pfadglieder kann man nochmal in drei Schwerpunkte einordnen. Die ersten beiden Pfadglieder umfassen den Bereich Weisheit. Ja, also die rechte Sichtweise ist nichts anderes als das Verständnis der vier edlen Wahrheiten. Die rechte Einstellung ist eine gierfreie, hassfreie und einsichtsvolle innere Einstellung. Und dann kommen drei Pfadglieder, also rechte Rede, rechtes Handeln und rechter Lebenswandel. Und die beschreiben die ethische Schulung. Im Modell von Jnana Tiloka würde man also richtig so kopfmäßig anfangen. Man studiert die Schriften und die Texte und versucht dann so ein kognitives Verständnis zu bekommen. Und daraus leitet sich dann die Ethik ab. Das wäre so sein Modell, so wie er das darstellt mit seinen Stufen. Dann der nächste Schritt ist die meditative Schulung. Und das sind die letzten drei Pfadglieder, also rechtes Bemühen oder manche sagen auch rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit und rechte Sammlung. Heute würde man das eher so als eine Art von Netzwerk verstehen. Das heißt, wenn wir diese acht Aspekte, müsste man dann sagen, üben, dann hat jeder dieser Aspekte Einfluss auf die anderen Aspekte. Wenn ich meditiere, vertiefe ich mein Verständnis von den Dingen. Also arbeite genauso auch auf der Weisheitsebene Und die Basis für meine Meditation ist die Ethik. Wenn ich ethisch handle, dann hat das ganz unmittelbare Auswirkungen auf meine Meditationspraxis. Ja, also wenn ich permanent in Streit mit meiner ganzen Umgebung bin, ist Meditation viel schwieriger, als wenn ich versuche, rechte Rede zu praktizieren und nicht mit jedem gleich zu streiten. So hängen diese einzelnen Pfadglieder zusammen. Und ich glaube, das ist ein durchaus adäquates Bild der Praxis. Und das Interessante an unserer Rezeptionslinie ist, wenn man unseren Ausgangspunkt aus den 60er Jahren nimmt, ist der Fokus ab den 60er Jahren Interpretationslinie ist der Fokus auf Meditation. Das bedeutet, dass wir den achtfachen Pfad sehr stark auf ein Element eingeengt haben oder einengen. Das heißt, wenn wir Buddhismus nur als Meditationsschulung betrachten oder als Achtsamkeitstraining, dann lassen wir die anderen Pfadglieder weg. Und das ist ein interessanter Aspekt, weil ein Diskussionspunkt in Bezug auf das MBSR-Training nach Jon Kabat-Zinn ist gerade dieser Punkt, dass er diese Meditationstechniken aus dem Buddhismus entlehnt hat, dass er das Umfeld weggelassen hat, da legt er ja ganz großen Wert. Und das heißt, die Leute machen halt die Meditationsübungen und natürlich passiert in den Leuten etwas, aber aus buddhistischer Sicht fehlt ein wesentliches Element und das wesentliche Element ist die ethische Grundhaltung. Das heißt, natürlich kann man beim Schießtraining von Scharfschützen Achtsamkeitsmeditation üben, damit er besser zielen kann, damit er ruhiger wird, aber das ist nicht Buddhismus, weil da sozusagen das eigentlich gegen die Ethik widerspricht. Das heißt, da geht es um das Töten von anderen Wesen. Und das ist ein Aspekt, der zumindest ein Diskussionspunkt zwischen MBSR und Buddhisten ist und zu vielen Diskussionen, zumindest in Amerika, geführt hat. Und ja, aus buddhistischer Sicht ist ganz klar, Basis der Meditationsschulung ist die Ethik. Und wenn man so ein Stufenmodell nimmt oder wenn man diese drei großen Aspekte sich überlegt, also Ethik, Meditation und Weisheit, dann würde man den Zusammenhang eher so darstellen, dass die Basis ist die Ethik, darauf aufbauend ist die meditative Schulung und daraus entstehen dann die Einsichten. Das ist die Lesart, so wie es, ich sag mal, die Rezeptionslinie aus den 60er Jahren es interpretiert, also dann von Goldstein und so. Und das ist eine andere Lesart, als wie Jnana Tiloka das interpretiert hat, also wie die erste Welle, wenn ihr euch erinnert. Ja, die waren sehr stark textorientiert und hatten eigentlich kaum Meditationshintergrund. Das hat in der deutschen Rezeptionslinie sozusagen erst mit Jnana Ponika begonnen und das war in den 50er Jahren. Also da waren sozusagen 50 Jahre dazwischen. Das finde ich also ein wichtiger Punkt. Ja, jetzt würde ich sagen, lassen wir es vielleicht für heute so stehen. Eine Idee noch. Ein durchgängiges Konzept innerhalb des Buddhismus, was nicht spezifisch buddhistisch ist, aber was ein wesentliches Konzept ist, ist Anicca. Also man kann ja auch die rechte Sichtweise anhand der vier Daseinsmerkmale definieren. Das heißt, dass die Dinge, so wie sie passieren, unperfekt sind. Also egal was, es gibt nichts wirklich etwas Perfektes. Ja, also man, weiß ich nicht, man versucht irgendwas Tolles zu bauen und dann sieht man, da ist irgendein Strich oder irgendwas stimmt da halt nicht. Also das wäre, die Dinge sind leidhaft. Man kann den Begriff auch anders definieren, indem man sagt, okay, wenn ich an den Dingen festhalte, entsteht Leid und das ist so eine durchgängige Erfahrung von Frustration im Alltag. Also die Dinge sind nie so, wie ich mir es vorstelle oder wie ich es mir wünsche. Der zweite Aspekt ist Anicca, Also das ist, alles verändert sich. Auch nicht wirklich neu. Und der dritte Aspekt ist Anatta. Das heißt, die Dinge sind Teil eines großen Prozesses und nicht voneinander abgetrennt, sondern gehören alle zusammen und stehen in Austauschbeziehungen. Und wo man sozusagen abgrenzt, ist relativ willkürlich. Das ist einfach unser konzeptionelles Denken, das die Abgrenzungen herstellt. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass ein wesentlicher Aspekt ist, also dass die Idee, dass alle Dinge sich verändern und dass, weil sich alle Dinge verändern, es vollkommen sinnlos ist, sich an Dingen festzuhalten. So, und das sind so, ist zumindest in der Lesart, die ich kennengelernt hatte, ein wichtiges Übungsmedium oder Mittel. Das heißt, meine Einladung bis zur nächsten Woche wäre, dass ihr euch immer wieder mal im Alltag vergegenwärtigt, dass die Dinge sich verändern. So. Ja, also wenn ihr in der... Ja, also Stille verändert sich sozusagen, wenn jemand reinkommt. Ja, Unperfektheit manifestiert sich so. Und wenn wir das so ein bisschen im Alltag sehen, das heißt, wenn wir dieses Konzept aufgeben, dass etwas perfekt sein soll, sondern dass die Dinge offensichtlich immer irgendwie unperfekt sind, dann ist es viel einfacher, mit den Dingen im Alltag umzugehen, die halt nicht perfekt sind. Ja, weil ich habe sozusagen nicht die Erwartung, dass etwas super sein muss. Und das wäre so die Einladung. Also sich das im Alltag immer wieder zu vergegenwärtigen. Dass die Dinge nicht perfekt sind, dass ich auch nicht versuchen muss, etwas Perfektes zu machen. Das heißt, ich kann natürlich versuchen, die Dinge so gut wie möglich zu machen, aber es gibt dann wahrscheinlich immer noch das, was dann fehlt. Oder da, wo es halt noch nicht ganz perfekt ist. Und das ist in Ordnung so. Oder wenn wir es auf uns, ja, wir können natürlich an uns arbeiten, aber wir merken, einen perfekten Zustand herzustellen, werden wir nie schaffen. Insofern ist es vielleicht keine schlechte Idee, dieses Konzept von etwas muss perfekt sein, aufzugeben und uns einfach mal so zu akzeptieren, wie wir sind. Und wenn wir dieses Konzept der Veränderung auf uns selbst anwenden, dann werden wir auch merken, wir verändern uns. Also jetzt bei Ü60 ist so, dass Dinge immer schwieriger werden. Ja, also die Schrift wird kleiner. Also auch das, aber auch hier können wir üben, unsere Konzepte, wie etwas sein sollte oder wie wir früher waren, auch loszulassen. Das heißt, das Leben so, wie es momentan passiert, anzunehmen. Das wäre die Einladung für mal also in dieser Woche mal über diese Aspekte so im Alltag immer sich wieder zu vergegenwärtigen.